Inforadio 12:22. Zu Gast bei Ingo Kahle.
Heute hören Sie in 12:22 noch einmal ein Gespräch über ein Thema, das auf Resonanz besonders bei jungen Familien stieß. Es ging vorwiegend um junge Mütter, die ja unbestritten die meiste Erziehungsarbeit leisten. Für diese Lebensphase gibt es reichlich Ratgeberliteratur und natürlich auch Bücher, deren Botschaft ist: Vergesst Erziehungsratgeber. Zum Beispiel Der alltägliche Erziehungswahnsinn, warum perfekte Eltern nerven, Westend Verlag, 14,95 Euro. Geschrieben hat es die Journalistin Katrin Wilkens, die unter anderem für die Süddeutsche, die Zeit und den Spiegel schreibt. Sie ist aus eigenem Erleben heraus Expertin. Ihr Mann hat 2 Kinder mit in die Beziehung gebracht. Zusammen haben sie 3 Kinder, 2 Jungs und im April gerade wenige Wochen alt ein Mädchen. Ich weiß auch, wovon ich rede, 2 Mädchen, aber ich habe einen großen Vorteil. Sie sind 26 und 23 und deshalb weiß ich, was daraus geworden ist. Frage an Katrin Wilkens: Viele Kinder, das heißt viel Freude und manchmal auch ein bisschen Wahnsinn?
Ja, natürlich. Es gibt auch Tage, da wechselt das ab, da ist mehr Wahnsinn als Freude, aber ich glaube, das gehört so.
Was ist der Wahnsinn?
Ach, der Wahnsinn, der geht reihum. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie im Beruf. Wenn man dann 500 Mails hat, so hat man als junge Mutter 500 Legosteine, die auf einmal ausgekippt werden. Oder man hat auf dem Spielplatz 500 verschiedene Dinkel-Vollkornkekse, die einem angeboten werden. Oder man ist gerade mit Nerven wirklich völlig fertig und dann kommt der kleine Sohn an und sagt: Mama, Klopse, Windel sauber. Also das sind wirklich die Geschichten, die es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt und die es auch noch in 100 Jahren geben wird.
Da muss man aber jetzt zur Begriffsklärung sagen, was Sie unter Klopse verstehen. Ich meine, ich weiß das, aber Sie müssen es den Hörern erklären.
Ich habe lange gesucht, als ich mit dem ersten Kind schwanger war, welches gesellschaftsfähige Wort man für volle Windel nehmen kann. Das ist ja rhetorisch ein bisschen schwierig, weil Scheiße ist einfach zu derb. Kaka fand ich auch zu vulgär. Und wenn man sich erstmal auf die Suche nach diesem einen Wort, das einen dann pro Kind, sagen wir, mindestens 3 oder 4 Jahre lang begleiten wird, macht, dann fängt man richtig an zu suchen. Und irgendwann sind wir abends beim Spaziergang auf einen Hundehalter gestoßen, der zu seinem jungen Dackel sagte:
Ja, toll, dafür bin ich noch richtig, dich zum Klopsen führen und aber andere Frauen anschnüffeln.
Und seitdem existiert bei uns in der Familie das Wort Klopse.
Naja, es soll ja auch, haben Sie beobachtet, Männer insbesondere diese besonderen Väter geben, die das Kind dann fragen: Hast du abgeführt?
Auch ja, toll. Oder meine Kindergärtnerin sagt: Da ist Land in der Hose.
Auch nett. Okay, Frau Wilkens, Sie sind Expertin für Erziehungsratgeber, denn Sie haben viele geschenkt bekommen, mindestens 3 Regalmeter hätten Sie davon. Alle gelesen?
Ja. Natürlich. Also gerade beim ersten Kind liest man alle, prophylaktisch schon in den ersten 2, 3 Schwangerschaftswochen und kann sich spätestens bei der Geburt auch mit Pubertätsfragen spielend auseinandersetzen.
Ich zitiere Sie: Ich kann nicht genug an Informationen über Kindererziehung bekommen. Ich bin eine, meine Umgebung erfährt das leidvoll, die es liebt, 5000 Menschen zu befragen, bevor sie eine Entscheidung trifft. Dann sind Sie doch genau die Zielgruppe. Dafür gibt's die doch.
Genau. Da stöhnt mein Mann jedes Mal darüber, weil zu jedem Erziehungsproblem, beispielsweise wann werden die Kinder sauber oder wann sollen sie Bitte und Danke sagen, gibt es ja auch 50 verschiedene Ratgeber. Es gibt so die Hardcore-Richtung, die sagt, spätestens mit 1,5 müssen die Kinder einen Knicks machen können und Bitte und Danke sagen können. Es gibt so die progressive Richtung, die sagt, ach, das reicht auch, wenn man das kurz nach dem Bund irgendwie einstudiert. Aber das Spannende ist, dass so Mütter wie ich das wirklich reihum komplett lesen, hinterher völlig verwirrt sind und, das ist das richtig Tolle, letzten Endes doch das machen, was sie auch gemacht hätten ohne diese ganzen Ratgeberbücher.
Ja, das ist ja genau das, was Ihr Mann macht. Das unterscheidet ihn ja von Ihnen.
Ja, der ist Westfale und der sagt, das wird einfach so gemacht, wie ich das bestimme. Und wir sind da ein, naja, konträr agierendes Eltern-Couple. Er macht es wirklich sehr aus dem Bauch raus und macht das manchmal rigoros oder manchmal einfach stur. Und ich mache es manchmal so ein bisschen lamentierend und gibt es nicht noch eine andere Alternative? Ich glaube, im Schnitt kriegen unsere Kinder eine ganz gute Neurosendurchmischung mit.
Sie schreiben, leider hätten Sie einen Mann geheiratet, der vor wichtigen Entscheidungen nur immer einen Menschen intensiv befragt, nämlich sich selbst. Das ist doch nicht leider, sondern dafür lieben Sie ihn doch.
Ja, es war auch ein bisschen ironisch gemeint. Aber natürlich gerade bei Kindererziehung oder so oder bei Sachen, die einfach beide gleichzeitig bestimmen, ist es schwierig, wenn einer nicht diskutiert und der andere ständig aber die Diskussion sucht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz gute und gesunde Mischung.
Naja, da steckt ja auch ein Rat drin, nämlich dafür zu plädieren, ich zitiere Sie wieder, mehr Souveränität, einfach mal das zu entscheiden, was wir gerade für richtig halten, und selbstsichere Eltern sind das Beste für ihre Kinder. Das ist schon richtig, bloß man ist ja nicht immer so selbstsicher, nicht wahr? Das ist ja genau das Problem, bei dem die Ratgeber ansetzen.
Ja, deswegen sind die ja auch für solche Leute, die so ein bisschen zögerlich und zaudernd sind wie ich, wunderbar geeignet. Und wir bedienen damit einen sich ständig erneuernden Markt. Mein Schwiegervater hat mal gesagt, ihr könnt gar nicht so viel versauen an den Kindern, wie ihr euch bemüht, groß und erwachsen werden sie doch irgendwie. Ich glaube, im Kern steckt da wirklich viel drin. Also man muss sich nicht wahnsinnig viel überall belesen. Das tun wir natürlich trotzdem. Und auf eine Art ist es auch gut, eben, dass wir uns interessieren für verschiedene Pädagogikansätze oder dass wir was hinterfragen, vielleicht auch die eigene Erziehung, vielleicht auch die eigenen gesellschaftlichen Werte. Aber letzten Endes, ja, groß werden die Kinder trotzdem.
Also, nochmal zu dem Mann. Sie haben einen Mann, der Entscheidungen trifft. Wie ist er als Vater?
Na toll, ich finde ihn toll. Ich finde ihn den besten Vater, den man haben kann. Eben weil er nicht ganz so müsli-väterhaft ist, wie man ihn manchmal so auf Spielplätzen antrifft. Also der würde seinen Sohn nie fragen, möchtest du lieber eine Dinkel-Vollkornstange oder möchtest du lieber einen Haferkeks? Sondern er würde sagen, hier ist eine Wurst, iss sie oder lass es bleiben.
Ja, das ist doch gut. Aber ich meine, damit sprechen Sie ja schon bestimmte Vätertypen an, die Sie offenbar in Hamburg speziell antreffen, die Jörg Pilawa-Vatis, wie Sie sie nennen.
Ja, die sind ein bisschen älter, die haben meistens sehr kreative Berufe, die haben Freitagtaschen umhängen und die fangen schon mit 1,5-jährigen Kindern an zu diskutieren. Nein, Sebastian, bei diesem Wetter ist es besser, wenn du Handschuhe anbehältst. Nein, ich habe gesagt, lass die Handschuhe doch an. Guck mal, es ist kalt draußen. Nein, wir können gar nicht so richtig in das kalte Wetter rausgehen, wenn du nicht die Handschuhe anbehältst. Diese Diskussionen machen einen als Erwachsener schon völlig wuschelig. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das als Kind ist, aber da wird wirklich basisdemokratisch diskutiert. Wahrscheinlich so, wie es Cohn-Bendit da früher mal in den 68ern gefordert hat. Das praktizieren diese Väter mehr übrigens als die Mütter an ihren Söhnen und Töchtern. Und manchmal ist es ganz fürchterlich nervend.
Ja, vor allen Dingen in der U-Bahn. Ne? Ich meine, das ist ja immer, da gebe ich Ihnen völlig recht, wenn Sie das so schreiben, das ist ja immer eine furchtbare Angeberei. Ach, guck mal, was ich für ein toller Vater bin. Ne?
Ja, das ist so diese typische Situation, dass man in der U-Bahn sitzt und wahrscheinlich ist sie zu 90% gefüllt mit einfach wahnsinnig angestrengten Businessleuten, zumindest tagsüber, oder einfach Leuten, die ganz viel im Kopf haben, aber alles gerade ertragen können, nun nicht ein Vater, der sagt, schau mal, das sind Windräder, die produzieren Energie, damit das schön alternativ bleibt. Also manchmal erzählen die Väter den Kindern auch so ostentativ laut etwas über die gute Umwelt, in der wir uns gerade befinden, dass man denkt, das ist eher für die drumherum sitzenden U-Bahn-Passagiere als für das Kind. Das Kind jedenfalls guckt nach draußen, popelt in der Nase und sagt, ah, oh, und Kühe, guck mal.
Aber Sie wollen ja schon Männer haben, die die Frauen auch bei der Erziehungsarbeit oder zumindest also bei den Kindern, bei der Betreuung der Kinder unterstützen. Jetzt deshalb nochmal zu Ihrem Mann. Also da das Wickeln für Sie ein olfaktorischer Albtraum ist, muss er das immer machen, ja?
Jo, der hat eine Wickelquote von 100%, wenn er zu Hause ist. Die arme Sau, manchmal muss er auch wickeln, wenn er noch die Schuhe und Jacke anhat, weil es einfach nicht mehr geht. Wir haben ja inzwischen 3 Kinder. Wenn er Pech hat, darf er 3-mal durchwickeln und kommt dann ins Wohnzimmer und sagt, ich bin hier nur die scheiße Schwester, zu was anderem bin ich nicht mehr nützlich.
Naja, doch, er ist ja für viele Sachen nützlich. Also vorlesen, kuscheln, Wörter erfinden ist ihrs und seins?
Seins ist Wasserpistolen kaufen. Seins ist der komplette Nachtdienst bei den großen Kindern, da wäre ich strenger. Seins ist die gerechte Verteilung von Aufschnitt und Wurst. Und seins sind eben wirklich so diese archaischen männlichen Sachen, die glaube ich, auch in der Erziehung tendenziell heute eher fehlen. Also wirklich, wir waren gestern im Spielzeugladen und ich brachte eine wunderbare Wasserpumpe aus dem Regal hervor und wollte die unserem zweiten Sohn schenken. Und er sagte sowas von verächtlich: Du kannst unseren Kindern Dekoratives schenken. Für Spielzeug bin ich zuständig. Und brachte eine richtig schöne, große Wumme, die man randvoll mit Wasser füllen kann und die wahrscheinlich der Albtraum aller Muttis auf dem Spielplatz ist. Aber die Kinder werden es lieben.
Aber Sie haben ja von Ihren Kindern gelernt, dass Wumme nichts Schlimmes ist, schreiben Sie. Hinten in der Danksagung.
Also ich bin mit zwei Schwestern, also wir waren drei Mädchen zu Hause aufgewachsen und deswegen gab es natürlich bei uns noch nicht mal Silvesterknaller, weil sowas völlig indiskutabel und bäh war. Wumme habe ich jetzt bei zwei Kindern gelernt, kann man sich sogar aus einem Teddybären oder einem Käsebrot beißen. Ein Schwert, eine Laserpistole oder irgendwas in der Art kann man aus allem machen. Einer elektrischen Zahnbürste, einer alten Bananenschale, dann ist eben diese Pistole oder dieses Schießgewehr oder wie immer sie das denn titulieren, kaputt. Aber Wumme geht immer. Ob man jetzt direkt damit dann einsteigen soll und so das gesamte Spielzeugsortiment leer kaufen soll, das würde ich jetzt nochmal dahingestellt lassen. Aber Jungs integrieren das zum Spiel genauso wie Mädchen einfach die Puppen haben.
Sie haben ja schon erklärt, wie Sie Ihren Mann lieben und trotzdem dürfen Sie ihn auch einen Unfehlbarkeitsgott in Bonsai-Format nennen in Ihrem Buch, der sich nämlich dann separiert, bis die Kinder nicht mehr nerven, weil Kinder nerven und ich sage immer, Kinder sind wunderbar, nur müde dürfen sie nicht sein und dann kommt er wieder, wenn alles wieder toll ist, ja?
Ja, aber da muss ich fairerweise sagen, umgekehrt übernimmt er die Kinder auch, wenn ich total genervt bin und wenn meine Stimme mal über 100 Dezibel geht, dann riecht er den Braten und sagt, kommt Kinder, wir gehen jetzt in den Zoo, sofort. Er übernimmt einfach einen entlastenden Teil, genauso wie ich das mache. Wer jetzt anteilmäßig mehr macht, ist relativ wurscht. Je mehr Kinder zu uns in die Familie kamen, umso mehr haben wir gelernt, dass das ganz gut ist, wenn man sich auch mal trennt und wenn man nicht mit völlig trotzigen und quengelnden und schreienden Kindern sich beide um die Nerven bringt, sondern dass mal der Vater und mal die Mutter sich zurückzieht.
Jetzt sind wir also schon bei Ratgebergeschichten. Ja, also Sie geben uns jetzt viele, viele Ratschläge. Ich wollte noch bei den Männern einen Moment lang bleiben. Also Sie haben diese Jörg Pilawa-Fatis beschrieben. Jetzt sind wir schon so weit, also dass man den Männern nicht mehr nur sagen muss, Männer, seid mal männlich, sondern jetzt muss man denen auch noch sagen, sie sollen als Väter männlich sein.
Na, das ist ja jetzt auch erstmal in erster Linie mein ganz persönlicher Geschmack. Also vielleicht stehen da auch genauso viele Frauen auf sehr softe Männer, die einfach basisdemokratisch diskutieren.
Das meinen Sie mit, damit kann man nichts falsch machen, hat Ihre Freundin gesagt, ne?
Ja, das ist so dieses, da kann man nichts mit falsch machen. Oh, furchtbar. Ich finde es ganz schrecklich, weil damit kann man auch nie was richtig machen. Das ist aber individuell. Ich finde wichtig für Kinder, dass sie beide Seiten so ein bisschen kennenlernen. Ich habe auch eher einen weichen Vater gehabt, dafür eine rigorosere oder konsequentere Mutter. Hauptsache, die Kinder kriegen beide Seiten mit.
Und die Männer tauschen sich aber andererseits auch niemals über Erziehungsfragen aus und trotzdem funktioniert es anscheinend.
Niemals würde ich jetzt nicht sagen, aber deutlich weniger. Also wenn man auf dem Spielplatz mal die Gespräche belauscht, und da haben ja wirklich alle jungen Eltern reichlich Gelegenheit dazu, dann unterhalten sich Männer untereinander auf den Parkbänken. Hast du mal eine Kippe? Wie war das letzte Fußballspiel? Oder wie fandst du Avatar? Frauen steigen da sofort in die Weiterbildung ein und fragen, ab wann hat er denn bei dir durchgeschlafen? Auf welchen Kita-Warteplätzen stehst du? Und wie kann ich das am besten hinkriegen, dass er jetzt auch endlich Spinat isst? Also solche Fragen würden Männer nicht stellen. Interessanterweise kriegen sie aber an die Kinder auch in irgendeiner Art Gemüse rein. Und selbst wenn sie alleinerziehend wären, kriegen sie die Kinder auch in der Kita unter. Ich finde, dieses sich ab und zu auch mal von der Lebensaufgabe Kindererziehung freizumachen, selbst wenn man gerade auf dem Spielplatz sitzt und die Kinder betreut, das ist sehr gesund.
Das würde ich auch so sehen. 81% der Mütter in Deutschland, es gibt ja für alles Umfragen, nicht wahr, sind in ihren traditionellen Rollen. Und meine These auch aus Erfahrung ist, viele Mütter klagen zwar gern mal über die Blagen, aber abgeben, dem Mann sozusagen den Vaterjob zutrauen, niemals, nö. Immer schön festklammern.
Ja, lass mich lieber das Kind hochheben. Ich weiß mehr, was es braucht.
Ja.
Genau. Und wenn man sich da im ersten halben Jahr von der Rolle nicht freimacht, da hat man einfach ein bisschen die Blödfrau-Karte für die nächsten 5 Jahre oder wahrscheinlich 15 oder 20 Jahre, weil irgendwann der Mann sagt, dann mach's doch gleich.
Ja, da hat er auch recht.
Ja, leider.
Okay, Sie haben vorhin ein Thema kurz angesprochen. Natürlich kann man sagen, okay, also es gibt viele überflüssige Erziehungsratgeber. Es gibt natürlich auch Bücher, bei denen es um Erziehungsgrundsätze geht. Also Dieter Thome zum Beispiel, auch hier in der Sendung, hat ein Buch geschrieben, Väter, eine moderne Heldengeschichte. Da hat er also so historisch die Väterrollen nachgezeichnet, hat gezeigt, dass Väter eigentlich immer, wenn dann auch mit jeweils wechselnden Begründungen in der Krise waren, dann schrieb er, der schlimmste Fehler der 68er war bei Müttern wie Vätern, dass man Kinder nicht als Kinder, sondern als Partner, als kleine Erwachsene gesehen hat. Davon sind sie weg, ja?
Dass man Kinder als kleine Erwachsene gesehen hat? Ja, ich glaube, wir sind heute eher in der Gegenbewegung, dass man so sehr auf die Kinder eingeht, dass man die Bedürfnisse der Erwachsenen vergisst. Das fängt beim Urlaub an, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, vielleicht irgendwas auch zu unternehmen, was den Erwachsenen gefallen könnte und die dann umgekehrt einfach nur die Kinder mitnehmen, sondern man bucht gleich den Centerpark und das Spaßbad und die Belustigungsanstalt, weil damit kann man dann nichts falsch machen.
Jetzt sind wir schon wieder bei Ratgeber, Zeigefingermist, wie Sie so schreiben.
Ja.
Also Urlaub, machen Sie dort, bitteschön, und machen Sie im Urlaub das, was Sie wollen. Das ist das Plädoyer. Auch Städtereisen, ja?
Die meisten haben vielleicht für Städtereisen gar nichts übrig und finden das langweilig und sind deswegen heilfroh, wenn sie mal so eine Auszeit von Pflichtstädtereisen, Kulturprogrammen haben, in der Zeit nämlich, in der sie Kinder haben. Die sollen jederzeit und gerne überall in jeden Cluburlaub, da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ich habe mich nur in dem Buch dagegen gewehrt, dass man prinzipiell Städtereisen mit kleinen Kindern nicht machen kann. Im Gegenteil, das funktioniert richtig gut.
Aber wie gesagt, nochmal zu den Erziehungsgrundsätzen. Das ist doch in Ordnung, finde ich, wenn man eine Diskussion über solche Grundsätze führt. Wie zum Beispiel die Frage, soll man Kinder als kleine Erwachsene behandeln oder soll man klare Ansagen machen sozusagen und ihnen zeigen, wo es lang geht? Weil auch das wollen sie eigentlich.
Ich glaube, es geht da immer so ein bisschen wie in der Medizin um das Maß, das denn das Gift irgendwann ausmacht. Wenn man am Armbrutstisch und mit Freunden und bei Einladungen und auf Stehpartys wirklich überhaupt kein anderes Thema mehr kennt, als welcher Pädagogikstil im Moment aktuell ist, dann wird es einfach sehr einfarbig. Wenn man sich mal darüber unterhält, ist alles okay, da würde ich auch nichts dagegen sagen. Aber um mal jetzt bei mir selber zu bleiben, ich habe ja nicht einen Ratgeber in meinem Buchregal stehen, sondern 50. Es ist nach dem 17. Buch wirklich nicht mehr richtig viel Neues drin gewesen und trotzdem habe ich die anderen gelesen. Genau um diese Neurose geht es ja, dass man einfach meint, mit jedem neuen Buch noch so den Stein der Erkenntnis zu finden und
War aber nicht.
Nee, war nicht. Und dann kauft man noch ein neues und noch ein neues.
Jede Epoche hat den Erziehungsratgeber, den sie verdient, schreiben sie. Was hatte Ihre Mutter denn für einen?
Oh, die hatte einen ganz tollen. Interessanterweise hat sie den gar nicht so oft gelesen wie ich, aber ich habe mir den immer ausgeliehen, wenn ich krank war. Weil natürlich war das sehr spannend, das Kapitel, so klären sie ihre Kinder auf. Und das war noch so eine, ich bin 71 geboren, das war eine Kinderärztin, die das geschrieben hat, die relativ rigide noch aus so dieser ganz spät Nazi-Zeit kam. Nicht, dass man das jetzt an rechten oder braunen Gedankengut im Erziehungsratgeber gemerkt hätte, aber man merkt das denn so im Nachhinein, Kinder müssen schreien, damit sich die Lungen stärken, fangen sie bloß nicht an, am ersten Tag auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzugehen, weil es sonst völlig verweichlicht und sie völlig in der Hand hat. Heute weiß man, man kann in den ersten Monaten und im ersten Jahr ein Kind gar nicht verziehen oder vertätscheln. Man kann ihm gar nicht genug Aufmerksamkeit geben. Für die Erziehung ist im ersten Jahr gar kein Platz.
Das ist wohl wahr, aber ich meine, Winterhoff sagt auch nichts anderes.
Herr Winterhoff bezieht sich mit seinen Thesen, die ja so jetzt ganz unsere aktuelle Zeit kennzeichnen, glaube ich, auf deutlich ältere Kinder. Ich glaube, er bezieht sich eher auf die prä- und postpubertären, vielleicht auf die 7-8-Jährigen, so würde ich es mal sagen. Interessanterweise hat er mit seinem ganz strengen Ansatz ja auch was sehr Entlastendes für so junge Zweifelmütter, nämlich den, dass man sich irgendwann sagt, oh, also so schlimm wie bei dem beschrieben ist es ja bei uns gar nicht.
Nun ist ja eigentlich, wenn das also nun der Erziehungsratgeber ihrer Mutter war, ist doch eigentlich was Gutes bei rausgekommen, wenn ich das jetzt mal so höre, was Sie so erzählen.
Naja, ach, da würde ich mal sagen, Sie kennen mich ja gar nicht. Und ja, aber ich muss
Buch
sagen,
von Ihnen gelesen.
Ich
die
muss
will
sagen,
Sie ja nicht heiraten.
Aber meine Mutter hat damals in dem Erziehungsratgeber wenig gelesen, wirklich deutlich weniger, als wir das heute machen. Und sie hatte einen stehen, einen für drei Kinder. Und den hat sie auch zur Geburt des ersten Kindes geschenkt bekommen. Wir machen es ja heute genau umgekehrt. Wir stürmen den Buchhandel und sagen, geben Sie mir 50 oder 60 Bücher mit, ich zahle sie alle.
Naja, aber ich meine, wie gesagt, was da also für eine Generation herausgekommen ist, da haben Sie ja völlig recht, wenn Sie es schreiben, das ist doch eine gute Elterngeneration und das fast ohne Erziehungsratgeber. Das ist ja wie eine Bestätigung Ihrer Thesen.
Das ist wie die fleischgewordene Bestätigung der These, man muss gar nicht so viel Erziehungsratgeber lesen, sondern es auch so westfälisch machen wie mein Mann. Wird schon, passt.
1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Katrin Wilkens, Journalistin, Autorin des Buches Der alltägliche Erziehungswahnsinn. Warum perfekte Eltern nerven? Westend Verlag, 14,95 €. Jetzt mal zu einem Thema Konkurrenzkampf. Also Sie sprechen ja von den Frauen, den Müttern, die Sie so begleiten, die Sie so treffen, Spielplatz und so weiter, von ihren Mitkonkurrentinnen. Und dass in Mittelschichtkreisen das Reden über Erziehung immer auch ein bisschen angeben wollen sei. Wohl wahr, Konkurrenzkampf. Wo macht er sich fest?
Der macht sich schon fest, glaube ich, in der Schwangerschaft, dass man fragt, hast du schon eine Beleghebamme, bei welchem Wellness-Krankenhaus hast du angeheuert, um zum Entbinden zu gehen? Der geht weiter, dass man eigentlich schon vor der Zeugung sich um einen PKIP-Kurs kümmern muss, der dann 4 oder 6 Wochen nach der Geburt stattfindet.
Da komme ich noch drauf, was das ist.
Es geht einfach darum, dass man vieles natürlich gerne macht, aber vieles auch als Statusbestätigung heute macht, glaube ich, gesellschaftlich. Also auch wenn Sie gleich noch drauf kommen, greife ich ein wenig vor, bei diesen PKIP-Kursen werden viele Körpererfahrungsübungen gemacht, die man ganz simpel mit dem Kind auch zu Hause im Wohnzimmer machen könnte. Nackt ausziehen und strampeln lassen. Zur allergrößten Not muss man da eine Pfütze wegwischen, das war es aber dann auch.
Aber dafür, nur die eigene, ne? Nicht die von
15
Kindern.
Na, ich hoffe nur die von meiner Tochter und ja, nicht die von mir, wenn Sie sagen die eigene.
Nein, das meinte ich natürlich. Vom eigenen Kind meinte ich natürlich. Aber nicht so, wie Sie es ja auch beschreiben, dass dann also 15 Kinder oder so da auf der Folie und alle pinkeln da drauf, alle.
Ja, ich bin jetzt also wahrlich nicht so die ganz große Hygienefanatikerin. Das wird Ihnen mein Mann bestätigen können. Aber so super hygienisch finde ich das eigentlich nicht, wenn auf einer großen Mülltütenfolie da 6 oder 8 Kinder rumrutschen. Zum Teil mit Nivea-Creme eingeschmiert, zum Teil, wie gesagt, rumplanschen. Und natürlich dann auch in der lockeren Atmosphäre einfach vor sich hin strollern, klar.
Hebammen sind ein besonderes Thema, haben Sie eben ein Stichwort geliefert. An die werden immer höhere Ansprüche gestellt, weil, ich zitiere Sie, Frauen auch ganz schön oft einen an der Klatsche haben.
Ja, also ich muss bei dem ganzen Hebammenkapitel sagen, ich selber habe die beste und tollste, die es überhaupt gibt. Aber was sie mir über das moderne Assessment-Verfahren von Hebammen erzählt hat, das hat mich schon erschrocken. Also hier in Hamburg ist es durchaus üblich, dass man sich inzwischen 6 oder 7 oder 8 Beleghebammen sucht, die nacheinander bestellt und richtig dagegen vergleicht. Was hat die eine zu bieten, was hat die andere zu bieten? Gibt es eine 24-Stunden-Rundbereitschaft? Gibt es Akupunktur, die man parallel machen kann? Also da wird Dienstleistung manchmal ein bisschen arg strapaziert in der Bedeutung. Mir tun die Hebammen leid, die sich so ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel den Heidi Klum-Müttern vorstellen müssen und sagen müssen, ich biete, ich kann, ich biete, ich mache. Und in Wirklichkeit sind es einfach nur Hebammen für die Geburt und die Zeit danach.
Ja, für die erste Betreuung danach. Was heißt denn, die seien immer leicht ökig? Das muss ein hamburgisches Wort sein, das kenne ich nicht.
Also ich habe mitgekriegt, ich habe früher auch ein bisschen für Elternzeitschriften geschrieben und immer auf der Suche nach Hebammen habe ich also nie anderes gefunden als die Farbe Gelb-Orange. Und immer, wenn man in so eine Hebammenpraxis reinkommt, findet man sich sockenlos wieder und schuhlos und man findet sich in einem gebärmutterähnlichen Raum, der gelb-orange ausgekleidet ist, viele Kissen hat, man sitzt grundsätzlich auf dem Boden. Nebenbei, als Hochschwangere gibt es bequemere Sachen zu sitzen als auf dem Boden. Und man unternimmt irgendwelche Traumreisen, was denn gerade in der Rückbildungszeit ein bisschen absurd ist, weil man sich da wieder mit 10 anderen Müttern zusammenrudelt und 10 anderen Kindern, die mindestens zur Hälfte auch schreien oder gerade gewickelt werden müssen. Und dann liegt man auf dem Boden, soll seinen Beckenboden spüren und eine Traumreise unternehmen.
Oder den Namen des Kindes in die Beckenbodenmuskulatur schreiben. Ich war
na,
Oskar, nicht, wie haben Sie denn das gemacht?
Nein, nicht in den Beckenboden, sondern mit dem Beckenboden.
Oder mit dem Beckenboden.
Ich war damals sehr froh, dass ich nur Oskar hatte und nur Anton, weil bei mir war nebendran eine Mutter, die sagte, oh, ich habe Marie-Antonia, muss ich jetzt beides schreiben? Und auf der anderen Seite war eine Mutter, die sagte, fertig, Tim.
Wenn man jetzt bei dem Esoterikram bleibt, Gebärdensprachkurs für und mit Babys. Ey, super, was ist das denn?
Ja, habe ich auch gemacht, weil ich natürlich auch diesen Frühförderungswahn verfallen bin komplett. Ich habe das ganze Programm mitgemacht und ich fand Gebärdensprachen sensationell, weil sie einem versprochen haben, man kann mit dem Kind gebärden, bevor man sich sprachlich mit ihm auseinandersetzen kann. Fand ich toll. Ich habe gedacht, da muss ich ihm gar nicht mehr Danke erklären oder man sagt bitte schön Danke, sondern ich greife mir nur die Nase und das Kind plappert wie ein gut aufgezogener Papagei. Danke. Ich war mit meinem Kind, glaube ich, 6-mal bei solchen Kursen und war von Mal zu Mal frustrierter, weil auch wieder so sehr ehrgeizige Mütter neben einem saßen, die sagten, bei Hänschen klein ist es wichtig, dass ich jedes Wort gebärde oder nur die Schlüsselwörter. Mein dover, dicker Sohn lag da im Fleische und konnte kein einzige Gebärde. Also er konnte weder, hör mal, Papa kommt, er konnte auch nicht Licht an, Licht aus, er konnte keine einzige Gebärde. Und es war frustrierend, weil ich sah, ah, mit ein paar Monaten, mein Sohn ist doof.
Oh, war ja.
Ja. Das war richtig auweia. Ich kam schwer frustriert, kurz vorm Heulen nach Hause und mein Mann empfing mich und sagte, warum sind wir für das Geld nicht essen gegangen? Das frage ich mich heute auch.
Homöopathische Kügelchen für alles, schrecklich. Also dabei ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man den Kindern Zutrauen zu sich selbst bei allem beibringt und vor allem, dass sie Zutrauen zu ihrem Körper haben sollten. Aber ne, greift das so um sich oder ist das ein Hamburger Problem?
Das weiß ich nicht, weil ich nicht in Darmstadt und auch nicht in Wuppertal wohne, aber mir fällt auf, dass bei harmlosen Stürzen auf dem Spielplatz oder so viele reflexartig nach ihren Kügelchen greifen. Ich glaube, sie sind gerade bei Kindern deswegen so beliebt, weil sie eben auch mit Zucker bereitet werden. Es ist immerhin ein kurzes, kleines, süßes Trösten und dafür ist es ja auch gut. Ich glaube, dass es in vielen Fällen, in vielen Lappalienfällen, wenn es nämlich um eine Beule geht oder eine Schramme oder einen Kratzer, da braucht es keine Rescue-Tropfen und da braucht es auch keine Kügelchen. Man braucht auch bei Einschlafproblemen oder Zahnungsproblemen im Grunde keine Kügelchen. Häufig ist es eine Mutterberuhigungskugel. Ich will mich nicht generell gegen Homöopathie wenden. Wir haben selber beim Pseudokrupp, beim leichten Pseudokrupp unseres Sohnes ganz erfolgreich angewendet. Aber ich finde, es muss die Ausnahme bleiben, weil Kinder mitkriegen sollen, der stärkste Arzt, den sie haben, ist immer noch ihr eigener Körper. Und wenn man es jetzt mal so vergleicht mit der eigenen Kindheit, bei vielen Stürzen und Schrammen und Beulen waren unsere Mütter gar nicht dabei. Das heißt, wir kamen nach Hause, wenn es längst zu spät war, irgendwas drauf zu tun. Weder ein Kühlpack noch eine Wundsalbe oder sonst irgendwas. Vieles heilt wirklich von alleine.
Wo kommt dieser Überperfektionismus her? Also dieses Bestreben, von dem Sie ja schreiben, dass das insbesondere bei Jungs schon gar nicht geht, also aus Kindern sozialverträgliche Wesen zu machen, also so mit 1,5 schon.
Ich glaube, wir haben das natürlich alle auch im Job so lange praktiziert, bis wir schwanger wurden und irgendwann dann in eine andere Phase hinübergetreten sind. Und jetzt wollen wir es genauso perfekt als Mutter machen, wie auch früher im Meeting oder im Pitch oder in der Präsentation. Dazu kommt, heute sind die Mütter natürlich ein Großteil älter als noch unsere Mütter es waren, als wir auf die Welt gekommen sind. Das heißt, eine 21-jährige Mutter, die macht sich nicht so generalübergreifende Gedanken über Pädagogik und Erziehung. Die lebt einfach, was viele Vorteile haben kann, nicht unbedingt haben muss, aber haben kann. Dazu kommt, wenn ich eine spätgebärende Frau bin, die lange im Beruf perfekt agiert hat und genau dieses Prinzip auch auf die Mutterschaft und Elternschaft übertragen will, dann kommt dazu, häufig haben die nur ein Kind und dann wird wirklich alles da reingepresst in dieses Kind, was an emotionaler Rentenversicherung nur geht.
Das kann ich nur bestätigen. Ich war 9 Jahre Elternvertreter bei meinen beiden Mädchen, die inzwischen 26 und 23 sind. Und
Sie armer Willi.
Nein, ich bin nicht arm. Es war ja okay. Aber am schlimmsten waren die Spätgebärenden und dann auch noch alleinerziehenden Mittelschichtmütter. Ich schwör's Ihnen, viel Spaß in der Schule, wenn die Kinder in der Schule sind.
Wobei man wirklich sagen muss, und das kann man nicht laut genug sagen, also ich habe Respekt und Hut ab vor jeder alleinerziehenden Mutter, auch wenn es an manchen Tagen nur wenige Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde ist, die mein Mann helfen kann. Es sind die Entscheidenden und ich möchte wirklich, Helden der Wirklichkeit sind die Alleinerziehenden.
Das will ich ja auch nicht bestreiten, nur es geht um das Kluckentum. Und das ist der Punkt. Auf der einen Seite das Beste aller Kinder erziehen zu wollen und dann eben dieses überbehütende Getue und dann zum Beispiel, ach, dieser Leistungsstress heutzutage, ja, also wo sie dann in der Schule auch noch versuchen zu bremsen, dass die Kinderchen nicht zu streng rangenommen werden und so.
Schule ist wieder ein anderes Ding. Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch ganz skurrile Zweige, in die man da so reintreffen kann. Aber ich glaube, prinzipiell ist es ja eine gute Sache, dass man das Beste für das Kind will und sich richtig mit dem Kind beschäftigt. Da will ich mal sagen, das war vielleicht in den 50er, 60er Jahren auch immer nicht so ganz optimal, wie man es jetzt aus der verklärten Zukunft heraus betrachtet. Da hat man nämlich die Kinder einfach mal im Auto sitzen lassen und ist dann mitten in der Nacht, keine Ahnung, irgendwo essen gegangen oder ins Kino gegangen oder sonst irgendwas. Aber allzu gut ist liederlich und manchmal nimmt es mit dem Behüten auch Blüten an, das stimmt.
Ist so eine Blüte das Thema Sicherheit, also was ja immer übertrieben wird, mit dem Argument kann man alles verkaufen, ist das jetzt schon so weit, ich war lange nicht auf Spielplätzen, verzeihen Sie, dass man Kinder mit Fahrradhelm auf den Spielplatz schickt?
Ja, das ist natürlich auch gerade deswegen richtig gefährlich, weil die Kinder sich an den Helm, wenn sie den beim Spielen auflassen, eher strangulieren können, als dass es irgendwie schützt. Aber ich glaube, es reicht, wenn sie dafür in einen x-beliebigen Babymarkt gehen. Was es da an Sicherheitsvorkehrungen gibt, das spottet manchmal schon jeder Beschreibung. Also es gibt ein Raumspray, das Bakterien tötet, damit die Kinder keimfreie aufwachsen. Will ich das? Will ich wirklich keimfrei aufwachsende Kinder haben? Zumal ich es keimfrei wie in einem OP-Saal sowieso nicht hinbekomme. Auch die plötzlicher Kindstod-Warnmatratzen finde ich schwierig, wenn denn so im Monat 3 oder 4 Fehlalarme losgehen und man jedes Mal zu Tode erschrocken im Bett aufwacht und denkt,
aber
jetzt
gerade. Wenn Sie in der Nachbarschaft das mal erlebt haben, das war bei uns so, dann nimmt man lieber die Fehlalarme in Kauf, ehrlich gesagt.
Naja, oder man kann das Kind einfach mit ins eigene Bett nehmen, was eigentlich viel natürlicher und praktischer und einfacher ist. Dann kriegt man auch mit, wenn da in der Nacht irgendwas schief läuft. Die Kinder müssen ja nicht vom ersten Tag an im eigenen Zimmer residieren.
Das ist wahr. Ich will noch ein Thema ansprechen, was, ich will nicht sagen, aus Erfahrung eher als Lehre. Und dann wäre das also sozusagen ein Erziehungsrat von mir eigentlich mehr für die Eltern. Wie machen Sie das dann, dass Sie sich als Paar nicht verlieren, indem Sie sich ständig um die Kinder kümmern? Amsterdam zum Beispiel, zu zweit, ohne Kinder, fand ich eine sehr gute Idee.
Amsterdam war eine tolle Idee, weil wir aus diesem Land tatsächlich oder aus dieser Stadt, besser gesagt, ein Tandem mitgebracht haben. Mein Mann flucht sehr, wenn wir auf diesem sitzen und an der Alster lang fahren. Ich find's toll. Tandem ist schon tatsächlich so eine Art partnerschaftliche Rettungshilfe, weil man kann ununterbrochen reden und sich die ganze Zeit unterhalten auf dem Fahrrad. Das ist ein tolles Ding.
Naja, was ich ja meine, ist eben, sich als Paar nicht zu verlieren. Das heißt, Dinge zu tun, die man gemeinsam als Paar macht und eben ohne Kinder.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber das ist auch so banal, dass ich es gar nicht großartig erzählen muss. Wir verabreden uns regelmäßig. Wir haben eine tolle Babysitterin, auch gerade im Moment. Wir versuchen, viele eigene Interessen auch zu leben, ohne die der Kinder dabei zu verlieren. Aber trotzdem ist die Urlaubswahl zum Beispiel immer noch Elternsache. Wir versuchen, kleine Inseln zu schaffen. Aber das ist, wie gesagt, so banal. Das werden wahrscheinlich auf die Art alle Eltern irgendwie versuchen und sich daran erinnern, dass es ja auch noch eine Zeit gab, die ganz toll war, bevor man Kinder hatte, wo man einfach ein Wochenende mal rumgammelte im Bett und gar nicht rauskam.
Das ist ja ein schönes Thema. Der Sex sei in Amsterdam vernünftiger gewesen, schreiben Sie. Und Ihr Mann schreibt in seinem Kapitel, den Sex in der Schwangerschaft habe ich in toller Erinnerung. Wie es war, ist unsere Sache, nur so viel. Nein, dem Kind ist nichts passiert. Also in einer Beziehung mit Kindern ist das schon, nicht nur da natürlich, ein wichtiges Thema. Fast ein Ratgeberthema. Gibt es sowas? Sie kennen die doch alle.
Über Sex in der Schwangerschaft und danach wird viel geschrieben, natürlich. Was soll ich Ihnen jetzt sagen, was da so einigermaßen jugendfrei ist? Das muss jeder so ausprobieren, dass es für beide passt.
Wollen wir das als Schlusswort stehen lassen?
Also mein Mann würde jetzt sagen, du redest schon wieder zu viel. Halt mal die Klappe.
Aber Sie bedanken sich ja bei ihm. Also diese Liebeserklärung finde ich richtig schön.
Sie ist auch so gemeint. Sie ist so gemeint, wie ich es geschrieben habe.
Jetzt muss ich die natürlich auch zitieren. Danksagung an Ihren Mann Matthias, der alle Seiten besitzt, die mir zum Komplettsein fehlen und der jetzt sagen wird, Schluss jetzt, du laberst zu viel. Danke Matthias, für dich. In diesem Sinne, Frau Wilkens, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Das war 12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute, ein im April erstmals gesendetes Gespräch mit Katrin Wilkens, Journalistin, Autorin des Buches Der alltägliche Erziehungswahnsinn. Warum perfekte Eltern nerven. Westend Verlag, 14,95 Euro. Nächste Woche hören Sie noch einmal das Interview mit dem früheren Botschafter Israels in Deutschland, Avi Primor, über sein Buch An allem sind die Juden und die Radfahrer schuld. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.